Herzlich willkommen zum Idee-Quadrat-Podcast, die erste Episode der Staffel rund um den Fachkräftemangel und heute mit Elke Alsago. Sie wird sich gleich noch selber vorstellen. Wir sind aber zu dritt, also auch hier wieder meine Kollegin Marion mit dabei.
Ich freue mich, dabei sein zu können und freue mich, dass auch Elke dabei ist und wir uns heute ein bisschen zu dritt unterhalten über den Fachkräftemangel und was das alles so bedeutet. Genau, ich habe Elke in Leipzig gesehen im Mai auf dem Jugendhilfetag in einem Fachforum zum Thema Deprofessionalisierung. Und das hat letztendlich den Impuls gegeben, dass wir uns im Austausch nach dem Jugendhilfetag, ist so ein bisschen die Idee entstanden, einfach mal eine Staffel zu machen und die Frage Fachkräftemangel einfach aus vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Im Fachforum selber war viel zu wenig Zeit und ich glaube, das Thema braucht einfach mehr Raum und mehrere Folgen und hat so viele Perspektiven und so viele verschiedene GesprächspartnerInnen, dass ich mich freue, dass Hendrik die Idee der Staffel aufgegriffen hat und wir heute mit der ersten Episode dazu starten.
Ja, und Elke, du siehst schon, du bist nicht nur dann thematisch sozusagen da relevant, sondern für die gesamte Staffel. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn du mit der ersten Episode direkt dann da rein einsteigst. Aber magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Elke Alsago. Ich bin angestellt bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, bin dort die Bundesfachgruppenleiterin für die Bundesfachgruppe Erziehung, Bildung und soziale Arbeit. Bin selber Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und Diakonin und habe lange Zeit auch im Feld gearbeitet, vor allem mit dem Schwerpunkt Kindertageseinrichtungen, war Kita-Leiterin, war Fachberaterin für Kindertagesstätten, war Hochschullehrerin an der Evangelischen Hochschule in Hamburg und bin jetzt seit einigen Jahren eben bei Verdi als Bundesfachgruppenleiterin.
Danke dafür. Kurze Einführung und aus verschiedensten Perspektiven natürlich mit dem Thema verbunden, ja, in den unterschiedlichen Richtungen schon seit längerem. Vielleicht so ganz einführend Fachkräftemangel. Inzwischen kann man manchmal auch von Arbeits- und Fachkräftemangel sprechen, was uns dann schon zum Thema hinleiten würde, aber erstmal Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit. Wie und wo erlebst du das in deiner Arbeit? Also wo ist das Thema oder wie würdest du da sozusagen ganz grob drauf schauen?
Ich finde, man muss auf den Begriff Fachkräftemangel oder auf die Situation von Fachkräftemangel aus unterschiedlichen Perspektiven gucken. Und wenn man aus der Perspektive der Beschäftigten guckt, dann gibt es schon ganz lange einen Fachkräftemangel, weil wir nämlich viel zu schlechte Personalschlüssel hatten und immer noch haben und diese Situation des Mangels von daher schon ganz lange im Feld besteht. Wenn ich mir angucke, wie die Kolleginnen und Kollegen im ASD arbeiten, wie viele Fälle die dort betreuen müssen, dann haben die immer schon eine Situation von Mangel erlebt, von Fachkräftemangel. Genauso, wenn man auf die Kindertagesstätten guckt, dort haben wir schlechte Personalschlüssel, die sind nicht auskömmlich und von daher haben wir dort immer diese Mangelsituation schon gehabt, was wir auch immer schon als Personalmangel deklariert haben. Wenn man jetzt guckt aus der Perspektive von Adressatinnen, dann leben die auch schon lange in einer Mangelsituation. Es gibt nämlich viel zu wenig Kindertagesstätten, es gibt zu wenig Plätze. Im Augenblick verschiebt sich das so ein bisschen, aber es gab lange Zeit zu wenig Plätze. Man konnte die Bedarfe der Eltern gar nicht erfüllen. Und das kennen wir auch aus anderen Bereichen, wo man lange wartet auf einen Platz, zum Beispiel für die Erziehungsberatung. Also auch da aus der Perspektive der Adressatinnen haben wir auch schon lange einen Mangel. Dieser Mangel wird aber erst thematisiert, seitdem er bei der Bundesagentur für Arbeit aufschlägt. Also wo praktisch eine tatsächliche Fachkräftelücke zu sehen ist, die ja im Bereich der Sozialarbeit, Sozialpädagogik als auch in der Kindertagesbetreuung sind das die beiden Lücken, die am größten sind auf dem Arbeitsmarkt. Und seitdem wird es als Fachkräftemangel deklariert, weil man jetzt quasi diesen ohnehin schon auf Kante genähten Betrieb, den ich eben beschrieben habe, auch nicht mehr aufrechterhalten kann. Und von daher ist das sozusagen der Fachkräftemangel, den wir jetzt erleben, aus den verschiedenen Perspektiven, auf die man guckt. Kann.
Das ist dann wahrscheinlich auch der Moment, wo man anfängt, über Deprofessionalisierung der sozialen Arbeit zu reden, oder?
Genau, das erleben wir natürlich. Also, dass jetzt praktisch durch diese Situation des Mangels, jetzt wo die ohnehin schon wenigen Stellen in den Bereichen auch nicht mehr besetzt werden können, dass das Effekte hat. Und wir haben diese Mangelsituation entsteht ja auch durch die vielen Erkrankungen, die wir haben. Seit Corona sind eben auch die Teams, sage ich mal, sehr instabil. Also es gibt ohnehin immer häufige Wechsel. Das bedeutet eben auch, dass die Leute ständig auf der Suche sind nach besseren Arbeitsbedingungen und auch die Teams immer wieder wechseln. Also wir haben eine starke Fluktuation in den Teams, die wir sehen. Dadurch entsteht schon eine Deprofessionalisierung und diese Deprofessionalisierung lässt sich praktisch auf mehreren Ebenen beschreiben. Also einmal als kollektive Deprofessionalisierung. Das heißt, es werden Lizenzen gesenkt, also die Arbeitgeber und die Länder, die zuständig sind für die Fachkräftekataloge, weichen die Standards auf, damit sie mehr Leute ins Feld bekommen. Also irgendwann ist es ihnen dann praktisch egal, wer da arbeitet. Hauptsache, sie finden überhaupt noch jemanden. Also wir sehen das zum Beispiel bei den allgemeinen sozialen Diensten in Hamburg arbeiten inzwischen Erzieher und Erzieherinnen. Das wäre früher undenkbar gewesen. Das war ein typisches Arbeitsfeld für SozialarbeiterInnen.
Mit staatlicher Anerkennung?
Mit staatlicher Anerkennung. Jetzt sind es Erzieherinnen, die dann noch einen Kurs dazu machen. Da findet ein Paradigmenwechsel statt. Das Gleiche sehen wir auch in Kindertagesstätten. Da gibt es jetzt lauter Quereinstiegsprogramme, bei denen es gar keine Voraussetzungen mehr gibt. Also da ist die
Voraussetzung, irgendwann mal in dem Bereich eine Ausbildung zu beginnen.
Genau, mit dem guten Willen, was zu beginnen oder so einen Kurs zu machen von 160 Stunden. Also das sehen wir eben als Mechanismen auch der Deprofessionalisierung. Aber es gibt eben auch noch weitere Beispiele. Es gibt zum Beispiel so einen Diskurs darum, bestimmte Arbeitsbereiche voneinander zu trennen. Also da, wo wir früher gesagt haben, wir haben einen ganzheitlichen Ansatz, wie zum Beispiel in der Kindertagesstätte, da trennt man jetzt Bildung und Betreuung voneinander. Mhm. Als Betreuung deklariert man Pflege und als Bildung bestimmte Bildungsangebote und Einheiten. Also es gibt keinen ganzheitlichen Ansatz mehr, sondern man trennt das voneinander. Also das Kind, was vorher ganzheitlich, als ganzer Mensch ganzheitlich betreut, umsorgt wurde, wird jetzt geteilt in kleine Stücke. Der Arbeitsbogen wird immer weiter verkürzt. Und es gibt lauter unterschiedliche Menschen, die dafür zuständig sind. Die Erzieherinnen machen die Bildungsangebote, Kinderpflegerinnen machen dann vielleicht die Betreuung und Assistenzkräfte sind fürs Wickeln da. Also da wird eine immer größere Spaltung vorgenommen und das würde ich so als, wenn sozusagen richtig die Regeln verändert werden für etwas, die Standards, dann würde ich es als kollektive Deprofessionalisierung verstehen. Mhm.
Du hattest noch von mehr Ebenen gesprochen. Also das wäre sozusagen kollektive Deprofessionalisierung. Ich meine, ich hätte hintendran die Frage, woran liegt das? Und ist sozusagen, also bevor wir vielleicht dann gleich auf die anderen Ebenen kommen, hatte ich so einen Gedanken zwischendrin. Liegt es mit daran, dass es gar keine Professionalisierung gibt oder gab? Also gibt es eine Profession der sozialen Arbeit? Ich meine, da gibt es natürlich eine Riesendiskussion darum. Oder ist es natürlich, also niemand würde sagen, ja, okay, wir haben einen Ärztemangel, oder nehmen wir mal Physiotherapeuten dafür und gucken mal, ob die denn irgendwie operieren können. Etwas überspitzt formuliert. In unserem Kontext, soziale Arbeit und sozusagen alles, was dann damit so einhergeht, passiert das ja eben dann schon, was du gerade geschildert hast, unterschiedliche Professionen teilweise bis hin zu ohne irgendwelche Ausbildungen kommen dann rein mit einem kleinen Zusatzkurs und damit hat sich die Laube.
Also ich glaube, dass es in den letzten 25 Jahren tatsächlich auch eine gute Entwicklung zu Standards gegeben hat, auch zu professionellen Standards und dass man das auch gut erkennen kann. Also ist auch wieder das Beispiel der Kindertageseinrichtung. Da gab es ja vorher schon die Situation, also sage ich mal bis in die 70er, 80er Jahre hinein, wo es wenig Standards gab und die Kindertagesstättengesetze sind dann ja erst alle später entstanden und die Fachkräftekataloge. Aber da hat es ja dann tatsächlich auch Festschreibungen gegeben für Standards und für professionelle Standards. Und die sind letztendlich, werden die jetzt wieder zurückgenommen. Und was wir in der Medizin sehen, ist tatsächlich im Augenblick eine ähnliche Entwicklung, leider.
Physician Assistant Ausbildung und so weiter.
Genau, also auch so Anlernkurse wurde hier bei uns gerade geworben für medizinisch-technische Assistentinnen und ähnliches, die tatsächlich dann Hausbesuche machen sollen und dafür auch so einen 160-Stunden-Kurs machen. Also auch selbst da macht das im Augenblick nicht halt. Diese Entwicklung, die wir sehen. Und das stimmt mich natürlich schon bedenklich, dass es in so vielen Bereichen immer weiter zurückgefahren wird. Also gerade da, wo man eben mit Menschen arbeitet, müssten wir ja den Anspruch haben an eine hohe Professionalität. Also wir sagen ja, es ist von hoher gesellschaftlicher Bedeutung und es sind Situationen, die keine Routinen haben. Also das heißt, wir haben ja diese, wir sagen ja, es sind einmalige Situationen, die nicht wiederkehren, ne? Und von daher muss man sich ja flexibel und professionell auf solche Sachen einstellen können und begründet handeln. Von daher der Anspruch darauf besteht eigentlich, aber meines Erachtens wird er nicht mehr eingelöst. Oder weitgehend nicht mehr eingelöst.
Okay. Kollektive Deprofessionalisierung mit allen Gefahren dabei, also erst Standards aufbauen, die eigentlich in die richtige Richtung gehen, jetzt Standards wieder zurückfahren, weil man feststellt, wir haben Fachkräftelücke. Welche anderen Ebenen? Du hattest eben noch gesagt, eben diese Ebenen.
Genau, ich sehe dann eben das spiegelt sich sozusagen, das ist die individuelle Ebene der Deprofessionalisierung. Nico Meyer und ich, wir nennen das auch prekäre Professionalität, die praktisch im Feld entsteht, wenn Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich gut ausgebildet sind, also sich auch als Professionelle verstehen, im Feld arbeiten, aber ihre Leistung eigentlich nicht mehr zeigen können aufgrund der Rahmenbedingungen. Also ich hatte ja eben schon mal so ganz kurz was zu Fluktuationen und so gesagt. Und diese Bedingungen, die im Feld entstehen, dadurch, dass Personal fehlt, dadurch, dass viele krank sind, dass die Fluktuation hoch ist, dass vielleicht auch andere ins Feld kommen, die schlechter ausgebildet sind, die angeleitet werden müssen. Dadurch wird die Situation für die Kolleginnen und Kollegen, die professionell ausgebildet sind, immer schwieriger und sie können eigentlich nicht mehr entsprechend ihrer pädagogischen Ansprüche und der professionellen Standards handeln, weil das quasi verunmöglicht wird an dieser Stelle, weil sie nur noch Brände löschen irgendwie, also so eine Situation eskaliert. Sie haben gar keine Zeit, sich mehr richtig auf die Kinder oder die Jugendlichen einzustellen und müssen quasi nur noch reagieren. Und dann ist so eine Situation, wo sie dann nur noch sagen, setz dich hin, lass das sein oder noch Leute auseinandernehmen. Aber die direkte Interaktion mit den Adressaten, dafür gibt's gar keine Zeit mehr. Und mir sagen das ja Kolleginnen und Kollegen auch, dass sie sagen, ich bin wert so, wie ich nie sein wollte. Ich wollte eigentlich Zeit haben für meine Adressaten. Ich wollte mich um die richtig kümmern können. Ich will mich denen zuwenden. Ich will das an der Lebenswelt der Adressatinnen orientieren, mein Handeln. Aber ich habe gar keine Zeit mehr, mich mit dem Adressaten so auseinanderzusetzen, dass ich überhaupt noch erfahre, was ist denn seine Lebenswelt? Also dadurch wird das natürlich ad absurdum geführt eigentlich. Zum einen die Ansprüche, die wir haben an das professionelle Handeln und den Rahmenbedingungen und die es eigentlich unmöglich machen.
Das verstärkt die Unzufriedenheit, die Fluktuation, die Nichtbereitschaft, in den Bereich zu gehen, den Fachkräftemangel und so weiter. Und da drehen wir uns im Kreis. Und ja, in Leipzig haben wir es auch kurz diskutiert auf dem Jugendhilfetag. Es geht gar nicht nur darum zu sagen, wir brauchen mehr Geld dafür und dann kommen schon wieder genug Leute. Sondern das Problem liegt viel, viel tiefer. Und das schafft so eine grundsätzliche Unzufriedenheit. Und so viele Menschen sagen, ich habe keine Lust mehr, ich habe das gelernt und ich wollte das total gerne machen, aber ich kann das nicht mehr vertreten. So, das erfüllt mich nicht mehr und ich sehe auch da so große Risiken drin, so zu arbeiten. Ich kehre dem Ganzen den Rücken und mache was ganz anderes.
Genau, damit verstärkt sich wieder der Effekt der Fluktuation und des Mangels im Feld, ne? Also die dann bleiben, die müssen eben gucken, dass sie damit auch noch klarkommen, ne? Also, und die müssen ja letztendlich auch vor den Adressatinnen und auch vor sich selbst und auch ihren Kolleginnen, aber auch der Außenwelt bestehen mit dem, was sie da tun. Und eigentlich müssen sie es auch begründen können. Jedenfalls wäre das mein professioneller Anspruch an meine Arbeit, dass ich begründen kann, was ich da tue. Aber das können sie häufig gar nicht mehr, weil sie eigentlich nur noch den Mangel verwalten.
Teufelskreis sozusagen an den Stellen, wo man da reinläuft, ja, eben durch die Rahmenbedingungen, so wie sie sind, eben noch mehr Abschreckung von Menschen, beziehungsweise die dann auch wieder rausgehen aus dem Feld, wodurch sich dann natürlich die Rahmenbedingungen verschlechtern. Du, oder sozusagen, ja, ich würde sagen, Problemanalyse, okay. Ja, also wir haben das Problem erkannt, sozusagen, ja, es gibt die kollektive Deprofessionalisierung, es gibt die individuelle Deprofessionalisierung, die sich quasi aus der kollektiven ja ergibt, ja, wenn die Standards runtergefahren werden, die Rahmenbedingungen schlechter werden und so weiter. Hast du Ideen für Lösungen? Also wir können gleich auch immer mal wieder noch zu den Problemen wieder zurückkehren und so weiter, aber ja, wo sind denn Ansatzpunkte? Also ich verstehe das total. Und dann stelle ich mir die Frage, ja, und was machen wir?
Ja, letztendlich hatte ich das ja vorhin schon so ein bisschen eingeleitet. Also diese Situation nämlich, dass das System ohnehin auf Kante genäht ist, lässt das natürlich auch sofort wirken, diese Mechanismen. Mhm. Also wenn man von vornherein bessere Personalschlüssel gehabt hätte, hätte man dieses Problem gar nicht so sehr. Also es ist immer so, dass praktisch wir als Gesellschaft, sage ich jetzt mal, nur das finanzieren, was genau abgerufen wird an sozialer Arbeit. Genau nur das und mehr nicht. Wir halten nichts vor an Kapazitäten, sondern es ist genau das, was abgerufen wird. Ich meine, das ist ja in den 90er Jahren durch die neue Steuerung auch so eingeführt worden. Und mehr haben wir halt nicht. Und das heißt, jede Krise, die es gibt, die schlägt sich dann auch sofort nieder. Das kann eine Krise sein, in dem sich sozusagen die Situation der Adressatinnen verändert, was wir in dieser Situation ja auch haben. Also die Adressatinnen sind in schwierigeren Lebenslagen als noch vor 5, 6 Jahren, als vor der Pandemie und vor dem Krieg in Europa. Die Adressatinnen haben zugenommen, also wir haben auch einen Anstieg an Adressatinnen und darauf kann unser System überhaupt nicht reagieren. Und dadurch geraten sozusagen alle dann zwingend in diese Überlastungsschleife. Dafür brauchen wir noch nicht mal den Fachkräftemangel. Der kommt sozusagen noch obendrauf. Mhm. Also man erkennt eben schon gleich, wo die Fehler im System sind, nämlich dieses auf Kante genähte System. Und keiner interessiert sich für dieses System, solange bis was passiert. Also wenn was passiert, dann wird es in Frage gestellt. Ne? Also wenn ein Kind in der Obhut des Jugendamtes wie auch immer verstirbt, dann wird die Frage danach gestellt, war der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin in der Lage, das Kind richtig zu betreuen und zu sehen. Aber solange da nichts passiert, interessiert es keinen Menschen. Also das haben wir ja, das kennen wir ja. So, von daher ist so eine Sache, die man natürlich machen muss, man muss insgesamt die Einrichtungen so aufstellen, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Und einfach viel auskömmlicher ihre Struktur aufbauen. Also wirklich eine gesunde Infrastruktur für soziale Arbeit und nicht so ein, ja, so ein Frickelwesen, sage ich mal. Ne? So, das ist schon mal das eine. Dann ist es natürlich
politische Forderung aber, oder? Also sozusagen ja, Einrichtungen können sich erstmal nur sozusagen auskömmlicher finanzieren, als es bisher ist, wenn die entsprechenden Kostenträger, ja, gesetzlichen Rahmenbedingungen und so weiter so gestaltet werden, dass da auch Luft, zumindest etwas Luft im System ist und nicht sozusagen wirklich nur, gar nichts.
Genau, eine Vorhalteinfrastruktur letztendlich.
Like Resources oder so.
Ja, genau, die so irgendwas vorhält und nicht nur darauf reagiert, wie ist genau der Bedarf und darüber hinaus finanzieren wir nichts. Ne? Also so ist es ja im Augenblick.
Okay. Das ist auch ein Auftrag an die Träger, genau das zu thematisieren, oder? Also nicht bei der Forderung nach mehr Gehältern, beispielsweise Tariferhöhungen und so weiter stehen zu bleiben, sondern das als politisches Thema zu setzen und zu sagen, wir brauchen genau das, weil wir strukturell da Schwierigkeiten haben. Es gibt ja manche Träger, denen das relativ gut gelingt, auch da in den individuellen Leistungsvereinbarungen irgendwas auszuverhandeln und andere eben nicht. Und das ist vielleicht auch nur Ausdruck davon, dass die komplett an der Oberkante sind dessen, was sie sehen und leisten können. Aber ich glaube, dieser Appell gehört schon auch dazu, dass diesen Gestaltungswillen auch auf Trägerseite wieder aufzubringen und zu sagen, das ist ein strukturelles Problem und da müssen wir auch ran.
Ja, letztendlich haben ja die Träger damals gedacht, als es um diese individuellen Leistungsbeschreibungen ging, als die eingeführt werden, das wäre positiv für sie. Haben sie ja damals geglaubt. Man hat ja gedacht, man könnte damit Geld verdienen. Das hat man auch zeitweise. Ne? Man hat damit auch zeitweise Geld verdient, indem man einfach die Strukturen dann auch so geschaffen hat, dass man aus diesen Kosten, die dann, Mittel, die dann da war für ein Overhead, auch was ziehen konnte. Ne? Mhm. Jetzt merkt man aber, wenn man Fachkräftemangel hat und einen Mangel, dass es einem auf die Füße fällt, dass es dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Also das heißt, hier ist eine auskömmliche Finanzierung und eine Vorhalteinfrastruktur wichtig. Das haben ja die Krankenhäuser jetzt auch gemerkt. Also das ist ja ein Teil der Reform.
Ja. Und das ein klassisches Beispiel Corona-Pandemie, es fehlen die OP-Betten, weil wir OP-Betten genau so viele haben, wie sie aktuell gerade benötigt werden und überhaupt gar keinen Puffer in irgendeiner Art und Weise eingebaut wurde.
Ja, und das kennen wir hier natürlich auch. Also das gehört mit Sicherheit zur Wahrheit dazu, dass wir die Infrastruktur viel, viel besser aufbauen müssen und eben auch anders finanzieren müssen. Also da ist auch diese neue Steuerung tatsächlich auch ein großer Fehler gewesen, muss man schon so sagen. Ne? Hm. Was Kolleginnen und Kollegen, jetzt gucken wir aber auf die andere Seite, in den Teams machen können, ist von den Teammitgliedern selber gut auf sich zu gucken. Also gut auf sich zu gucken, im Team auf sich zu gucken, sich wirklich auch Zeiten zu organisieren, um überhaupt über die Situation zu sprechen, weil Reflexion ist natürlich in dieser Situation das A und O. Wenn ich mich sozusagen diesem Teufelskreis hingebe und aus diesem Hamsterrad gar nicht rauskomme, dann brenne ich da sofort aus. Also die müssen eben gucken, wirklich schauen, wie sie miteinander das so organisieren, dass sie darüber reden können, dass sie dafür Orte haben und dass sie eben auch lernen, tatsächlich Grenzen zu ziehen und zu sagen, bestimmte Sachen können wir machen und bestimmte Sachen können wir auch nicht mehr machen. Das ist nicht schön, das ist für die Adressatinnen vor allem, kann das frustrierend sein oder schwierig sein, wenn die auch eine Ablehnung kriegen. Aber man muss Grenzen ziehen, weil sonst brennt das wenige Personal, was wir da in den Einrichtungen haben, auch noch aus. Und von daher ist es wichtig, da miteinander Regeln dafür aufzustellen, wie man sich davor schützen kann und wie man wirklich den Betrieb noch so weit aufrechterhalten kann, dass er noch irgendwie geht, ohne große Abstriche auch an die eigene Professionalität machen zu müssen. Also da auch die eigene Professionalität wirklich hochzuhalten und zu sagen, wir wollen hier professionell arbeiten und wir gucken, dass wir das gut schützen können, damit wir auch die Arbeit vor den Adressatinnen und vor uns auch rechtfertigen können.
Ich fand dabei einen ganz wichtigen Aspekt, du hast gerade zum Ende gesagt, Regeln dafür aufstellen, wie wir sicherstellen können, dass wir uns sozusagen damit beschäftigen, mit diesen Themen, weil sozusagen, ja, die müssen gut auf sich achten, das hört sich aus meiner Perspektive immer so an, wie ja, das strukturelle Problem, was wir haben, wird auf die Individuum verschoben, jetzt mach doch mal mehr Achtsamkeit und geh doch mal in Yoga-Kurs und so und dann wird sich das schon alles erledigen, also mehr individuelle Resilienz quasi aufzubauen an der Stelle, aber in den Strukturen geht es ja vor allen Dingen darum zu sagen, okay, wo, an welchen Stellen haben wir strukturell die Möglichkeit, uns mit diesen Themen zu befassen? Und dann aber, das ist eine Frage an dich, wie du das einschätzt, um sich damit beschäftigen zu können, ob wir als Team beispielsweise professionell arbeiten, müssen wir erstmal eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was Professionalität für uns in der jeweiligen Einrichtung bezogen auf das jeweilige Arbeitsfeld bedeutet. Und da stelle ich schon in den Einrichtungen fest, naja, so richtig fest verankert ist so eine Vorstellung davon auch nicht unbedingt überall, vorsichtig ausgedrückt.
Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Also wir haben auch als Bundesfachgruppe dazu viel gearbeitet. Also wir haben zum Beispiel ein eigenes Selbstverständnis erarbeitet, wo wir unsere Grundsätze, die wir als Verdi-Beschäftigte in der sozialen Arbeit sehen, genau formuliert haben. Mhm. Und wir haben das auch nochmal praktisch detaillierter uns angeguckt für die Kindertageseinrichtung und für das Jugendamt, vor allem für den ASD. Weil wir eben auch gesehen haben, dass man eigentlich dafür einen richtigen Prozess braucht, auch im Team, um sich darüber zu verständigen. Und auch wir als, sage ich mal, als Gremium auf Bundesebene dafür auch einen Prozess brauchten, um uns unserer eigenen Handlungsmaximen nochmal zu vergewissern. Mhm. Das sollte man tun. Das ist meines Erachtens total wichtig an dieser Stelle, weil die Konzepte, die wir haben, sind ja, da steht ja viel drin, aber meistens liegt es in der Schublade. Und zu überlegen, was heißt ein Konzept und was sagt mir das eigentlich? Sind das meine Handlungsmaximen? und meine Paradigmen, nach denen ich arbeiten will und auch muss? Und was heißt das dann praktisch gesehen? Wo muss ich dann eben bestimmte Grenzen ziehen? Also wir haben zum Beispiel für die Kindertageseinrichtungen gesagt, jedes Team müsste sowas wie so einen Notfallplan wirklich erarbeiten und so wirklich Grenzen einziehen und sagen, wenn wir so viele Leute fehlen und wir wollen aber trotzdem noch ein gutes Angebot machen, dann müssen wir bestimmte Sachen reduzieren. Das kann sein, dass wir die Kinderzahl senken, das kann sein, dass wir Öffnungszeiten verändern, dass wir den Gruppenzuschnitt verändern. Aber wir wollen, wichtig ist es eben auch immer an diesen professionellen Standards zu messen. Und wenn unser Anspruch ist, Kinder wirklich gut zu erziehen, zu bilden und zu betreuen, dann können wir nicht sagen, wir packen zwei Gruppen zusammen und eine Erzieherin hat 40 Kinder. Das ist keine professionelle Lösung. Das ist eine Verwahranstalt.
Und das ist aber total krass. Also aus der Perspektive als Mutter einer Tochter im Kindergartenalter, da sehe ich das ja auch jeden Tag wieder. Das sind viel zu wenig Menschen überhaupt da. Es ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Schon von Anfang an ist der Schlüssel nicht gut gewesen. Dazu kommen die, die im Moment nicht einsatzfähig sind, weil wegen krank oder sonst noch was. Die Kinder werden anspruchsvoller und die Eltern werden das ja auch. Also wenn die Kita-Leitung dann sagt so, und jetzt ist unsere Ampel auf gelb oder morgen auf rot und wir können nicht mehr den Betrieb so gewährleisten, wie wir das eigentlich wollen. Wir müssen Einschränkungen vornehmen. Ich finde das total großartig, in dieser Kita gibt es ein transparentes System darüber, es gibt Notfallgruppen, wer darf wann kommen, es wird gewechselt und so weiter. Da ist der Gegenwind auf Elternseite so groß. Also einerseits fordern sie die professionelle Betreuung ihrer Kinder und gleichzeitig sagen sie, das geht ja gar nicht, dass mein Kind heute nicht kommen darf. Also ich glaube, das kommt ja dann auch nochmal oben drauf in dieser Situation, die ohnehin schon so auf Kante ist und die schon unter dem Fachkräftemangel leidet und unter den Corona-Nachwirkungen und so weiter. Und dann überhaupt noch erklären, warum man in dem Moment jetzt sagt, aber so geht's halt auch nicht, wir müssen was reduzieren, damit wir überhaupt noch gut arbeiten können.
Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich weiß, die Solidarität der Eltern, die endet dann beim eigenen Kind, ne?
Also es geht ja gar nicht gegen die Eltern, denen geht ja ganz genauso. Die sind am Ende in anderen Strukturen, aber in den gleichen Herausforderungen ja auch damit konfrontiert, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und das Ganze potenziert sich so und prallt dann da aufeinander.
Ja, und die müssen natürlich auch arbeiten gehen. Und haben ihre Verpflichtungen, das ist ja auch vollkommen klar. Aber da würde ich auch tatsächlich dazu raten, auch die Arbeitgeber der Eltern mit ins Boot zu holen und das nochmal transparent zu machen und die auch zu bitten oder aufzufordern, tatsächlich auch nochmal in der Landespolitik oder Kommunalpolitik, je nachdem, wo sich das abspielt und wer da einflussreich ist, dann vorzusprechen. Also, dass man die Arbeitgeber der Eltern nicht als Kontrahenten sieht oder diejenigen, die die Eltern unter Druck setzen, sondern versucht, die auch als Partner in so einer Situation zu gewinnen.
Sehe an der Stelle, also weil wir da gerade drüber sprechen und ich könnte jetzt sozusagen aus der Rolle eines Mannes mit einer Frau, die eine Krippe leitet, auch sozusagen aus dieser Perspektive drauf schauen. Das ist noch was anderes. Aber ich sehe diesen Punkt der Deprofessionalisierung im Kontext der Kita, Erziehung und Bildung und so weiter Perspektive noch, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, relativ unproblematisch, weil genau das ist hochproblematisch, keine Frage, aber perspektivisch wird das wahrscheinlich irgendwie gelöst werden, weil, wie ihr gerade auch geschildert hattet, die Wirtschaft davon betroffen ist. Wenn die Eltern nicht mehr arbeiten können, weil die Kinder zu Hause dazu betreuen sind und so weiter, dann wird irgendwann der Staat sozusagen versuchen, mehr Gelder, macht er ja jetzt schon, also sozusagen die Gehälter an den Stellen sind teilweise ja schon gestiegen, das muss man ja schon sagen, sicherlich nicht im ausreichenden Maß, keine Ahnung. Ich gucke gerne an der Stelle auf, sagen wir mal, klassische Arbeitsfelder der sozialen Arbeit. Drogenhilfe, Eingliederungshilfe, also Menschen mit Behinderung, Wohnungslosenhilfe und so weiter, wo im Grunde genommen keine, also überhaupt keine Lobby in irgendeiner Art und Weise irgendwas verändern könnte. Ja, also das tangiert nicht die Wirtschaft, das tangiert nicht die Politik, weil, wie beispielsweise auch in der Pflege, irgendwann mal jeder davon betroffen sein wird, dass man älter wird. Das merken die Politikerinnen, Politiker dann vielleicht irgendwann selber und sagen dann, ja, okay, da müssen wir Geld reinstecken, weil das könnte auch mich betreffen, dass ich keinen Pflegeplatz kriege. Aber in diesen, sagen wir mal, klassischen Sozialarbeitsfeldern, weiß ich nicht, ob es klassisch, aber ja, eben Wohnungslosenhilfe, Drogenhilfe und so weiter, da ist das Problem dann doch noch verstärkt. Oder wie würdest du das einschätzen?
Also ich denke auch in der Sozialarbeit, also Kitas gehören ja zur Sozialpädagogik, würde ich jetzt sagen, genau. Und die anderen Felder zur Sozialarbeit, das würde ich auch sehen, dass wir da noch eine größere Schwierigkeit haben, wobei ich glaube gar nicht so sehr, dass es da eine stärkere Deprofessionalisierung gibt, sondern dass man da wirklich das Angebot insgesamt unterschraubt. Mhm. Wenn man Stellen nicht besetzen kann, dann macht man es halt zu. Also weil es wirklich so, wie du sagst, so wenig Relevanz in der Gesellschaft hat, dass das für die Gesellschaft eigentlich keine Bedeutung hat. Das kriegt für die Gesellschaft erst eine Bedeutung, wenn was passiert. Also wenn zum Beispiel irgendwo wie am Hamburger Hauptbahnhof diese ganze Szene mit dieser riesen Drogenszene, wenn da Leute irgendwie auf dem Weg zur Arbeit von denen irgendwie angegangen werden oder überfallen werden oder die Leute Angst kriegen da auf der Straße. Mhm. Also wenn es sozusagen eine Bedeutung hat für die übrige Gesellschaft, mhm, weil die Menschen, die da stehen, die diese Drogen abhängen, die interessiert wirklich niemand. Das ist wirklich leider so zu sehen. Das merkt man ja auch schon, dass sich das auch in dieser gesamten politischen Gemengelage, die wir haben, ist bei denen auch nicht mehr um Unterstützung oder Hilfe geht, sondern häufig nur noch darum, um Kontrolle. Also wir haben ja sowieso dieses Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle. Mhm. Und meines Erachtens verschiebt sich das zu einem deutlichen Kontrolldiskurs. Mhm. Was man ja auch sieht, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe, wenn es um stationäre Kinder- und Jugendhilfe geht, dass man immer mehr versucht, auch die Jugendlichen, die eigentlich eine intensivere Betreuung bräuchten, eher in geschlossene Einrichtungen wieder unterzubringen.
Hm. Also das mehr rein mit weniger Personal, sozusagen.
Ja, und die sind kontrolliert. Sie sind kontrolliert, als wenn ich eine 1:1 Betreuung habe und der irgendwie noch von dem Jugendlichen da irgendwie noch eine Gefahr ausgehen könnte. Also deshalb, ich sehe, wie sie da nicht so sehr die Deprofessionalisierung, sondern ich sehe da eher, dass man insgesamt versuchen wird, dieses Angebot weiter zurückzufahren und das wahrscheinlich dann auch wieder mit Fachkräftemangel begründet, was meines Erachtens aber tatsächlich ein vorgeschobenes Instrument ist für eine Entwicklung in der Gesellschaft, die eher politisch begründet ist. Mhm. Wir sehen das tatsächlich auch im Augenblick im Bereich der Ausbildung, da wären wir jetzt, so sagen wir, bei der kollektiven Deprofessionalisierung, dass es ja jetzt auch Ausbildungsbestrebungen gibt, die diese sogenannte Erstausbildung zu verändern, also die bislang als Sozialassistentin, sozialpädagogische Assistentin oder Kinderpflegerin bezeichnet wurde, je nach Bundesland. Dort ist ja jetzt geplant, da haben sich ja KMK, also Kultusministerkonferenz und Jugendfamilienministerinnenkonferenz zusammengetan. Und sind dabei eine Ausbildung zu entwickeln, die quasi auf dem Niveau ist dieser Sozialassistentenausbildung, also DQR Niveau 4, aber qualifizieren soll, um als Fachkraft in den Arbeitsfeldern Kindertagesstätten, Ganztag und Hilfen zur Erziehung zu arbeiten. Mhm. Also auch dort, bei diesem klassischen Bereich auch der sozialen Arbeit, wie der stationären und auch ambulanten Kinder- und Jugendhilfe, würde es dann reichen, schlechter qualifiziertes Personal einzusetzen. Sprich, welche, die wirklich nur auf dem Niveau sind von Kinderpflegerinnen. Da gibt es sogar noch die Idee, diese Ausbildung zu dualisieren und ab dem Hauptschulabschluss schon möglich zu machen. Das heißt, man kriegt dann 15- oder 16-Jährige in eine duale Ausbildung und die findet eventuell sogar noch in der stationären Kinder- und Jugendhilfe statt. Dann sind diese Kinder, die diese Ausbildung machen, genauso alt wie die Kinder und Jugendlichen, die da wohnen. Ja, also das sind ja total absurde Geschichten und da sieht man eben, das wird an keinem Bereich Halt machen, da wo es um Kinder und Jugendliche geht. Das sind ja auch verpflichtende Aufgaben, die muss der Staat übernehmen. Bei Drogenabhängigen, bei Wohnungslosen und so sieht das alles ein bisschen anders aus. Das kann man machen und ich denke, man wird es dann nur noch da machen, wo es sozusagen Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft hat.
Hm. finde es insgesamt ganz interessant. Also ich war gerade über ein längeres Projekt in der stationären Altenhilfe unterwegs, also Pflegeeinrichtungen. Und da habe ich oft das Gefühl, okay, die sind sozusagen von ihren Entwicklungen her, sagen wir mal, vielleicht 10 Jahre weiter. So, also dieses Thema Fachkräftemangel ist da schon durchgeschlagen. Das, was in diesen Einrichtungen passiert, ist, dass Pflege aufgeteilt wird in Qualifikationsniveaus. Es gibt dann die ausgebildete Pflegefachkraft mit staatlicher Anerkennung. Darunter kommen dann ausgebildete Pflegekräfte mit einer einjährigen Ausbildung. Darunter irgendwie gibt es so einen 6-Wochen-Kurs oder sowas. Genau, kenne ich mich auch nicht aus. Und dann gibt es nochmal Menschen, die sozusagen überhaupt gar keine Ausbildung haben und dann Assistenzhilfstätigkeiten sozusagen übernehmen. Die Pflegefachkräfte haben an der Stelle Vorbehaltstätigkeiten, die genau definiert sind. Also was darf nur eine Pflegefachkraft mit staatlicher Anerkennung, Medikamentenvergabe, keine Ahnung. Und dann darunter sozusagen andere Tätigkeiten, die eben auch Duschen, Körperpflege und so weiter und so weiter. Ich denke immer wieder darauf herum, ob das, also diese Entwicklung hast du ja auch hier geschildert, die sehen wir in verschiedenen anderen Arbeitsfeldern, Eingliederungshilfe genauso, da gibt es die diplomierten HeilpädagogInnen, die dann quasi da sozusagen oben drüber in einem Qualifikationsniveau 1 ganz oben stehen würden und so weiter, bis hin zu Assistenzkräften. Ist das eine Möglichkeit oder siehst du darin einen Weg, der entweder zwingend gegangen wird oder gegangen werden sollte oder am besten nicht gegangen wird, so in dieser Logik zu denken? Also man hat nur noch eine Sozialpädagogin oder Sozialpädagogen und unten drunter MitarbeiterInnen. Wie würdest du das einschätzen in verschiedenen Bereichen?
Also ich glaube, das ist das, was sie sich im Augenblick vorstellen zum Teil. Also so wird reagiert, weil ich glaube gar nicht so sehr, dass man damit die Arbeit so verändern will, und die Konzepte, soweit sind die gar nicht, sondern sie meinen, dass es billiger ist. Also für die Kindertagesstätten kann ich das sagen, dass es da, so wie ich das sehe, einen Druck von den kommunalen Spitzenverbänden gibt auf die Länder, die Kindertagesstätten günstiger zu machen, als sie bisher sind. Und man deshalb versucht, an der Ausbildung was zu machen und dieses neue Modell einzuführen. So würde ich das einschätzen. Ich finde es fatal. Ich finde es ganz fatal für unsere Arbeit, weil wir eigentlich ja einen Ansatz haben, der ein ganzheitlicher ist. Also wir zum Beispiel als Bundesfachgruppe finden den Lebensweltansatz von Thiersch und so weiter gut. Und zu dem stehen wir auch. Das ist sozusagen unser professioneller Anspruch. Und das bedeutet ja, ich nehme den ganzen Menschen wahr. Und das heißt, ich sehe auch den ganzen Menschen. Wenn aber an diesem ganzen Menschen irgendwie 5 Menschen arbeiten und lauter Teilaspekte bearbeiten, dann gibt es den ganzen Menschen gar nicht mehr, sondern es gibt es nur noch das Kind, was den Po abgewischt bekommt und das Kind, was einen Englischunterricht kriegt oder so oder irgendwie eine Bastelarbeit, aber nicht das ganze Kind am ganzen Tag. Und letztendlich finde ich es ganz schlimm für die Adressatinnen, wenn das so passiert, dass sie eigentlich gar nicht mehr als Menschen in ihrer Lebenswelt ganzheitlich wahrgenommen werden, sondern irgendwie nur noch als jemand wahrgenommen wird, der quasi irgendwie versorgt werden muss und noch irgendwelche kleinen Bildungseinheiten kriegt zum Beispiel. Das würde ich ganz, 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 ganz schlimm finden. Und es ist natürlich auch eine wahnsinnige Frustration für das Personal. Also wenn man gar keine Erfolge mehr sieht. Du siehst eben immer nur das Kind, was du wickelst. Du wickelst jeden Tag irgendwie die Kinder. Ja.
Also ich hatte gerade so ein bisschen den Begriff des Sozialarbeits-Taylorismus im Kopf. Ja, es wird aufgeteilt in ganz viele kleine Zeiteinheiten und 20 Mal wickeln hintereinander geht schneller, als wenn eine Person alles machen muss. Ja, obwohl es natürlich ein schräger Ansatz ist.
Nee, aber das so genau würde ich das auch sehen. Ich meine, in der ehemaligen DDR wurden die alle so nacheinander gewickelt, ne? Oder gingen alle gleichzeitig auf die Toilette.
Aber das hat ja in dem Fall auch nicht nur mit dem Zeitgewinn zu tun, sondern auch damit, dass man die Hilfskräfte, die nur noch wickeln, deutlich geringer entlohnt für das, was sie
tun. Genau.
Das steigert ja die Attraktivität dieses Berufs auch überhaupt nicht. Also wer hat denn dann noch Lust, als Hilfskraft in die Kita zu gehen, wenn die Aufgabe darin besteht, jeden Tag die Kinder alle einmal der Reihe nach zu wickeln oder mehrmals?
Ja, und auch als Erzieherin zu arbeiten und nur noch diese Bildungsangebote zu machen,
genau.
Und, ne, und dann auch noch Leistungsmessungen vorzunehmen und Leistungsstandards erfüllen zu müssen, was ja auch im Augenblick in der Diskussion ist. Also das ist ja sozusagen die nächste Diskussion, die damit reinkommt, gerade für den Bereich der Sozialpädagogik, dass es ja jetzt auch noch Standards geben soll, die erreicht werden sollen, wie diese Sprachstandserhebung, das steht ja schon im Koalitionsvertrag, und die Sprachförderprogramme, wo es ja auch um das Messen geht an bestimmten Zeitpunkten und um Fördermaßnahmen. Und daran sieht man auch schon wieder eine Form von Deprofessionalisierung, weil eine Diagnostik vorzunehmen mit einem digitalen Tool und dann ausgewertet zu bekommen, wie ich dieses Kind begleiten kann, weil das, so wird das kommen, ist ja auch schon ein Absenken meines professionellen Auftrages. Nicht ich mache mehr die Analyse, ich gucke daran, was das Kind braucht, sondern das macht jetzt das Programm. Und diese Tendenz sehen wir ja auch durchaus in anderen Feldern, also im ASD ja genauso. Da kann ich auch das Programm füttern und dann wird mir die HZE ausgeworfen, die vielleicht gut sein könnte für diese Familie. Und meines Erachtens, ja, soll das alles der Arbeitserleichterung dienen, aber es nimmt Komplexität und führt zu einer Deprofessionalisierung.
Ja, ich habe gerade auch gedacht, wir haben jetzt irgendwie viel drüber geredet, dass dieses Absenken von Standards eigentlich auch Ausdruck von Hilflosigkeit ist. Also ich habe den Eindruck, da hat auch Politik gar keine besseren Konzepte, sondern das ist das Einzige, was ihnen einfällt. Und die Situation ist ja noch gar nicht, an der Spitze des Eisbergs angekommen, sondern da kommt ja noch ganz viel auf uns zu in den nächsten Jahren. Es werden noch immer weniger Menschen dem Arbeitsmarkt überhaupt zur Verfügung stehen. Du hattest vorhin auch mal gesagt, bestimmte Dinge können wir dann einfach nicht mehr machen. Ja, das glaube ich auch. Und das sind alles so schwierige Entscheidungen. Und auch zu überlegen, was machen wir dann nicht mehr? Sagen wir einem Klienten komplett, kriegt halt gar keinen Platz mehr und gar keine Maßnahme? Oder machen wir einfach im Rahmen der Maßnahme Dinge nicht mehr? Das sind alles blöde und schwierige Entscheidungen, genau unter diesem Aspekt des professionellen Anspruchs und dessen, dass man sagt, wenn wir den ganzen Menschen sehen und wenn wir wirklich auch Erfolge sehen wollen und den Menschen das geben wollen, was sie brauchen, dann können wir daran nicht schrauben. Das ist einfach so. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, was machen wir denn jetzt? Wir stecken in der Situation, in der wir drin stecken. Wir haben zu wenig Menschen. Die Situation ist schon lange viel zu knapp. Und es spitzt sich im Moment alles massiv zu. Ich habe gerade kurz überlegt, siehst du irgendwelche Ansatzpunkte für Digitalisierung und KI-Unterstützung? Das ist ja so, dass die heilige Kuh, die gerade durchs Dorf gejagt wird, das wird alles viel einfacher, dann haben wir gar keine Probleme mehr und ersetzen die Menschen. Ich glaube, ich kann die Antwort vorhersehen. Ich stelle die Frage trotzdem.
Na, ich glaube schon, dass man in allen möglichen Einrichtungen auch Prozesse digitalisieren kann. Das glaube ich schon. Also es gibt ja ganz viel Verwaltungsabläufe, auch die jetzt gar nichts direkt mit den Adressatinnen zu tun haben. Also da sollte man schon gucken, dass man möglichst für Entlastung sorgt. Das finde ich schon. Aber all das, wo wir als professionelle Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Handlungsspielräume haben und die auch brauchen, da muss man eben mit Digitalisierung sehr vorsichtig sein. Also das kann unterstützend sein, aber die Entscheidungen müssen trotzdem von den Menschen getroffen werden. Die darf die KI nicht treffen. Also das ist eben wichtig. Also ich finde, man kann wirklich eine ganze Menge, kann man sicher verändern durch KI oder durch digitale Techniken. Das ist, also ist ja viel möglich, ne? Wir sitzen ja jetzt auch nicht in einem Raum, sondern sind weit auseinander. Das kann man natürlich alles nutzen für Interaktionen und so. Das sollte man auch tun. Ich bin da auch gar nicht irgendwie technikfeindlich. Aber wichtig ist natürlich, dass man die Entscheidungen, die getroffen werden, dass man die selber begründen kann. Und wenn die eine KI, man kann ja auch sich einen Vorschlag vielleicht machen lassen von der KI, finde ich auch nicht so furchtbar. Aber die Entscheidung, die muss bei Menschen liegen und die müssen das auch verantworten und die müssen ihre Entscheidungen, wie sie mit anderen Menschen umgehen, auch begründen können und können nicht sagen, das hat mir ChatGPT gesagt, soll ich machen.
Ja, genau. Und im Zuge der Digitalisierung hat es vermutlich auch mit Exnovation zu tun, weil alles einfach jetzt digital machen, was wir vorher handschriftlich gemacht haben, das macht es uns auch nicht leichter. Dann kämpfen wir im Zweifelsfall noch mit den Tücken der Technik. Aber die Frage, die du vorhin aufgerufen hast, bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun. Ich glaube, da liegt schon auch ein Geheimnis drin, zu überlegen, was braucht es wirklich was können wir vielleicht auch mal vorübergehend vertreten, wenn es nicht mehr geht. Aber eigentlich gehört es eben doch zur Professionalität dazu, das zu tun. Es ist eine Notlösung, das mal nicht zu tun.
Ja, beziehungsweise es dann zu begründen, warum man es nicht macht. Also und vor allem nicht nur sich selbst gegenüber, sondern vor allem auch dem Träger gegenüber oder der nächsthöheren Stelle, die das kontrolliert. Also deutlich zu machen, wir haben hier so einen Mangel, wir könnten das nicht machen. Also nicht im Kleinen das zu lassen, sondern natürlich das zu begründen und zu sagen, wir können hier im Augenblick im ASD tatsächlich nur noch die Fälle bearbeiten, die Kinderschutzfälle sind. Für alle anderen haben wir keine Zeit. Das machen die ja, ne? Also das ist ja tatsächlich inzwischen so, die reden ja selber in vielen ASDs inzwischen von Triage, weil sie nur noch die Fälle überhaupt sich angucken, wo es einen akuten Kinderschutzverdacht gibt, also Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte. Das kann ich auch verstehen, aber das machen die, um sich selber zu schützen, weil sie sonst untergehen würden. Wie sollen sie denn arbeiten? Ne? Das funktioniert eben auch nicht. Dass das natürlich auch eine Frustration ist, ist klar, aber sie müssen das natürlich weitergeben. Und das ist natürlich dann auch eine Frage, die auch, da reicht es nicht, das der Jugendamtsleitung mitzuteilen, sondern das gehört dann auch in die Politik des jeweiligen Landkreises oder wo auch immer sich dieses Jugendamt aufhält, weil das müssen sie dann mal miteinander überlegen, wie sie das aufbauen wollen. Mhm.
Ich hatte gerade so im Kopf, weil das immer wieder aufgetaucht ist, die Professionellen, also die professionell arbeitenden Menschen müssen begründen können, warum sie Dinge tun, welche Entscheidungen sie treffen, warum sie die Entscheidungen treffen und so weiter. Ist das sowas wie eine Kern, sagen wir mal, Forderung in dem Ganzen? Also Professionalität würde sozusagen darauf raus, also nicht darauf rauslaufen, sondern würde im Kern bedeuten, zu sagen, wir müssen begründen können, warum wir welche Angebote machen, gegebenenfalls auch nicht mehr machen. Ja, so, das war ja die andere Perspektive. Und daran anschließend die Frage, ist es ein Thema dann auch auf Ebene von Studium und Ausbildung, also zu lernen, wie man was, warum begründet?
Also meines Erachtens ist das einer der Kerne oder Kernkompetenz von Professionalität, dass ich ja nicht Ausführende bin, dann wäre ich ja keine Professionelle. Wenn ich einfach nur das ausführen würde, was mir jemand sagt, dann kann ich ja nicht von einer Profession sprechen, sondern bei einer Profession geht es ja darum, dass man selber eine Situation analysiert, ein eigenes Wissen hat, auf dessen Folie man das analysiert, sich einen Überblick verschafft und dann eine Entscheidung trifft zum Handeln und dieses Handeln dann auch eben fachlich begründen kann. Mhm. Also das ist sozusagen, ja, und das hinterher auch reflektiert und auch sagen kann, das ist mir gut gelungen, das ist vielleicht nicht so gut gelungen, daran hat es gelegen. Also das gehört sozusagen auch dann mit dazu. Meines Erachtens ist das die Kernkompetenz für professionelles Handeln. Mhm. Ohne das funktioniert professionelles Handeln nicht. Also wenn ich nur agiere, ja, das machen Laien auch. Mhm. Das ist sozusagen dieses Handeln aus dem Bauch raus. Mhm. Aber das ist kein professionelles Handeln.
Und wie siehst du in dem Zuge Studium, Ausbildung, also werden die Personen da entsprechend drauf vorbereitet? Wie würdest du das einschätzen? Oder ist da schon auch noch eine Entwicklungsnotwendigkeit? Wahrscheinlich schon, aber halt eben zu sagen, ja.
Ja, ich glaube, da gibt es schon Bedarfe. Also das im Studium noch sehr viel klarer zu machen und auch anhand von richtigen Fällen darüber über sowas zu diskutieren. Also weil man anhand von Fällen eben auch sehen kann, dass man auch in unterschiedliche Richtungen zum Beispiel entscheiden kann. Ne? Mhm. Und auch zu lernen, jemandem gut zuzuhören, dem Adressaten gut zuzuhören und mit ihm gemeinsam zu entwickeln, wohin es gehen kann und dann eben diese Entscheidung fachlich zu treffen und zu begründen. Ich glaube, da steckt eine Menge Potenzial drin, wenn das wenn das mehr gelernt werden würde im Studium und in der Ausbildung.
Ja, also ich komme auf die Frage nach Studium und Ausbildung. Ich hatte einen Lehrauftrag an einer etwas größeren deutschlandweiten Hochschule, die unterschiedlichste Angebote anbietet und im siebten Semester Studierende, die im Kontext Sozialmanagement, und da war ich schon ein bisschen überrascht über, sagen wir mal, manche fehlende professionelle Haltung, die ich als Grundlage hätte vorausgesetzt. So, und die Menschen kommen dann aber eben als staatlich anerkannte Sozialarbeitende, Sozialarbeiterinnen auf den Arbeitsmarkt. Und da hatte ich das Gefühl, da ist schon noch eine Lücke.
Ja, also was, jetzt kommen wir sozusagen ein bisschen
ja,
ab so von dem Thema, aber das ist tatsächlich so, finde ich auch, ich weiß auch, welche Hochschule du meinst.
Das
es gibt ja,
also.
Ja, es gibt ja Hochschulen, die machen ihre Studiengänge nach den Google-Suchen der Interessenten, ne? Und entwickeln dann daraufhin ihr Angebot. Und das sind ja häufig auch so ganz spezialisierte Studiengänge, die es dann gibt. Und das halte ich sowieso für einen Riesenfehler. Also, weil ich denke, man muss allgemeine soziale Arbeit lernen und das einstellen auf die Adressatin. Und wenn ich diesen Lebensweltansatz sozusagen zugrunde lege, dann ist es für mich, es ist ganz egal, wer mir da vor mir sitzt. Also ich muss immer jeden erstmal kennenlernen und die Geschichte verstehen, sich mich auf denjenigen einstellen, versuchen, ihn in seiner eigenen Logik zu verstehen, um mit ihm gemeinsam oder ihr gemeinsam tatsächlich auch zu entwickeln, wohin soll es denn gehen? Was können denn für dich gute Lösungen sein? Von daher, also mir persönlich als Sozialarbeiterin ist es wirklich egal, in welcher Lebenssituation oder wer mir da gerade gegenüber sitzt. Ich erwarte von mir selber, dass ich das hinkriege mit jedem Menschen, der da vor mir sitzt und auch mit jeder Problematik. Und dann gehört es eben genau dazu, sich das Wissen anzueignen, was ich denn brauche, um diesen Fall zu verstehen. Also und der kann eben ganz unterschiedlich gelagert sein. Also, aber das muss ich mir dann halt drauf schaffen. Also. Und das war mir als Hochschullehrerin immer sehr wichtig, genau das auch zu machen und auch anhand von vielen Fällen diese Unterschiedlichkeit dann deutlich zu machen und genau das auch zu üben. Vor allem, dass jeder Adressat mit seiner eigenen Logik und seinem eigenen Leben das so sinnvoll für sich führt, wie es möglich ist. Und dass es eben auch immer eine eigene Sinnlogik hat und die auch erstmal zu akzeptieren, ist ja die Grundvoraussetzung.
Also ich finde, daran sieht man wunderbar, wie komplex sozusagen dieses Tätigkeitsfeld ist, der Beruf ist, die Profession ist und was es dafür braucht und dass es dafür dann eben nicht ja mal eben eine Kurzzeitausbildung oder mal eben 6 Wochen lustigen Weiterbildungskurs oder sonst irgendwas braucht, sondern halt quasi eine echte Auseinandersetzung damit mit ja wirklich hohen Anforderungen, die sozusagen damit einhergehen, was, glaube ich, wirklich nochmal anders, also aus der Profession selber nach außen, glaube ich, dargestellt werden kann, gegebenenfalls wirklich in den Hochschulen nochmal anders vermittelt werden kann, ja, über eure Arbeit aus gewerkschaftlicher Perspektive wirklich nochmal anders aufgegriffen werden kann. Wir haben jetzt an der Stelle sozusagen einen großen Bogen geschlagen, ja, von der kollektiven Deprofessionalisierung, die individuelle, unterschiedliche Wege beleuchtet, mit immer noch sozusagen verschiedenen Herausforderungen, die damit einhergehen. Marion, du hattest es angesprochen, wir haben sozusagen einen demografischen Wandel mit perspektivisch weniger Erwerbstätigen, die auf dem Markt sind, also auf dem Arbeitsmarkt sind und gleichzeitig höheren Anforderungen an die Profession, an die Bedarfslagen, die da sind aus unterschiedlichen Ebenen. Gibt es irgendwas? Also ich biege so ein bisschen ab auf die Zielgerade an der Stelle, merkt ihr schon. Gell? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das macht dir trotz dieser, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, der Entwicklung, auch der politischen Entwicklung, die ja alles andere als in irgendeiner Weise positiv sozusagen in die Richtung laufen, die wir gerade angesprochen haben. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das macht dir Hoffnung?
Also mir macht Hoffnung, dass es jetzt an vielen Orten thematisiert wird. Also so wie heute, dass wir uns darüber unterhalten können und dass du das dann ja auch ausstrahlst und das noch anderen Menschen zur Verfügung stellst. Ich glaube, das ist wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass wir miteinander als diejenigen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, uns darüber gut verständigen. Aber wir müssen auch das politisch wirksam einsetzen. Also ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir nicht in unseren Kreisen verbleiben, sondern dass wir tatsächlich auch darüber hinaus mit anderen darüber sprechen. Und das müssen eben auch vor allem Politiker und Politikerinnen sein, die Entscheidungen zu treffen haben. Und das müssen wir mit mehr Nachdruck machen. Also wir haben ja auch als SozialarbeiterInnen auch den Auftrag der Einmischung, der politischen Einmischung, gehört auch mit zum Lebensweltansatz und ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz auch verankert. Also das ist sozusagen auch unser Auftrag als SozialarbeiterInnen. Und von daher, da würde ich auch wirklich alle auffordern, diesen Auftrag ernst zu nehmen und sich einzumischen und genau das alles zu deklarieren und zu skandalisieren. Weil Wenn wir es nicht tun, wird all das, was jetzt passiert, natürlich auch rechten Kräften in die Hände spielen. Das sieht man ja auch, dass diese Normierung, dieser Diskurs, diese Diskursverschiebung von Hilfe zu mehr Kontrolle, dass das letztendlich auch alles sehr rechte Tendenzen sind, die meines Erachtens total schlimme Vorboten sind für das, was da kommen kann. Das haben wir auch alles vor 100 Jahren schon mal erlebt. Von daher würde ich wirklich alle darum bitten, hier mitzuwirken und zu versuchen, diese Diskurse vor Ort zu führen und mich besonders hoffnungsvoll zu stimmen, wenn sie mitmachen.
Ich hätte jetzt als Abschlussfrage gefragt, ob es noch einen Appell an Träger, Politik, Gesellschaft gibt. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, war ein echter Appell. Und ich zumindest unterstütze ihn, Marion.
Ja, auf jeden Fall. Absolut.
Deswegen an der Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Elke, einen Blick zu werfen in verschiedene Aspekte. Deprofessionalisierung in dem Kontext, was bedeutet das? Welchen Blick hat Gewerkschaft daraus? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es, auch wenn es nicht sozusagen ja das eine Rezept gibt, an das man sich halten kann? Deswegen an der Stelle wirklich nochmal ganz herzlichen Dank. Bis zur nächsten Folge. Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.